das Reißbrett wird quasi überflüssig dadurch, weil ich es wirklich immer sehe, was passiert. Also ich verändere einen Parameter und damit verändert sich meine physische Situation, also potenziell, wenn ich sie dann umsetze.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Liebe Zuhörenden, heute möchte ich mal mit einem Sprichwort beginnen. Wie ein Ei dem anderen gleichen. Was das mit unserem Thema und vor allem mit Wirtschaft zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Stellt euch einfach mal vor, ihr steht in einer Fabrikhalle, so groß wie zwei Fußballfelder. Links lackieren roboterarme Autotüren, rechts verpacken Maschinen Teile in Folie und Kartons und vor euch stapelt eine Anlage Pakete auf Paletten. Jetzt kommt's aber, diese Fabrik existiert gar nicht. Sie gibt es nur virtuell. In Wirklichkeit muss sie noch gebaut werden. Sie ist eine digitale Simulation. Das Zitat, was ich gerade am Anfang gesagt habe, beschreibt die genaue Übereinstimmung zwischen einem physischen Objekt, wie zum Beispiel unserer Fabrik, und einem digitalen Zwilling, in dem virtuell alles vorausgeplant und getestet werden kann. Und in dieser Episode schauen wir uns an, was digitale Zwillinge genau sind, wo sie eingesetzt werden, welchen Nutzen sie für Branchen und Unternehmen bringen und was zukünftig möglich sein wird. Und das mache ich nicht alleine, denn dazu begrüße ich meinen Gast. Das ist in dieser Folge Sina Steidel-Küster. Sie ist Bereichsvorständin Consulting bei KPMG. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Nachgehakt.
Frau Steidel-Küster, das Handelsblatt Research Institute und KPMG haben gemeinsam eine Studie gemacht, haben sich da vor allem den Status quo der Digitalisierung angeguckt mit einem Fokus auf den Mittelstand. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, Deutschland hat Nachholbedarf, das wissen wir alle, ist, sage ich mal, jetzt keine wirkliche Neuheit. Was mich aber überrascht hat, ist, dass noch immer 40% der befragten Mittelständler sagen, sie hätten sich zwar bereits Gedanken über ein digitales Geschäftsmodell für ihr Unternehmen gemacht, aber noch nicht so wirklich mit der Umsetzung bewusst begonnen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Also am Ende des Tages glaube ich, was ein Riesenthema ist, dass wir einfach eine fehlende Strategie haben. Im Sinne von Digitalisierung wird immer noch als Kostenfaktor gesehen und weniger als ein Wachstumscase. Und ich glaube einfach die große Angst anzufangen, Angst zu haben, ich kann im Prinzip die Zusatzkosten nicht an meine Kunden weitergeben. Auch Unklarheit und Respekt, was heißt das? So große Projekte machen natürlich erstmal Angst. Und es sind große Projekte, wenn ich große Transformationen starte. Auch so das fehlende interne Wissen an vielen Stellen. Klar, es ist momentan total schwierig, Fachkräfte am Markt zu bekommen, insbesondere Technologieexpertise. Vielleicht suche ich mir da auch einen Partner, aber auch sowas wie Managed Services. Und natürlich das Investitionsvolumen versuchen natürlich viele zu verschieben, weil gerade im Mittelstand ist es natürlich so, langfristige Investitionen und ich möchte möglichst schnell sehen, dass es rentabel ist. Und ich glaube, das alles in Kombination ist es.
Ja, ist eine ganz schöne Menge. Ja. Nun müssen wir aber auch ehrlich sein, Unternehmertum, da steht es ja schon fast drin, etwas unternehmen, auch mal was riskieren. Warum tun wir uns trotzdem und vor allem auch Mittelständler sich dennoch abseits dieser Kostendebatte, der Fachkräftedebatte immer noch schwer mit digitalen Geschäftsmodellen?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es ja gar nicht so, dass wir gar nicht digital sind. Also wenn man in die Kernprozesse, gerade von Mittelständlern geht, wenn es in Produktionsprozesse geht, Fertigungsanlagen, da ist ja wahnsinnig viel Technik drin. Nur dieser ganze Apparat quasi vom Backend zum Frontend, das ist die große Herausforderung. Alles, was direkt am Produkt ist, würde ich sagen, sind wir schon sehr gut, da sind wir auch oft Vorreiter. Aber wenn ich die ganzheitliche Betrachtung habe, da fehlt es tatsächlich noch. Und da glaube ich schon, das ist dieses, puh, wie soll ich das angehen?
Also vor allem, wenn ich das richtig verstehe, geht es um die digitale Transformation. Heißt, vieles ist schon vom Analogen ins Digitale verlagert worden. Und bei der digitalen Transformation geht es ja vor allem dann um Prozesse.
Auch, ja, genau.
Sie haben gerade auch schon aufgezählt, was viele bremst, Stichwort Kosten etc. Was sind denn dann aber Vorteile von digitalen Geschäftsmodellen, wenn Sie das jetzt so einem Mittelständler mal schmackhaft machen müssen, dass er sagt, ja, okay, jetzt bewege ich mich und beschäftige mich damit?
Ja gut, ich habe natürlich eine ganz andere Möglichkeit, Dinge zu skalieren. Ich muss zukunftsfähig sein, Dinge müssen miteinander vernetzt sein. Wir sehen ja heute, wie schnell technologische Entwicklungen sind und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Ich muss effizienter werden, ich muss schneller werden. Und das sind im Prinzip die Möglichkeiten, überhaupt die Wettbewerbsfähigkeit mitzuhalten und wirklich innovativ zu werden. Und ohne Technik ist heute Innovation einfach überhaupt gar nicht mehr möglich.
Sie sprechen schon die Technik an. Ich habe eingangs auch ein Beispiel genannt. Lassen Sie uns da mal konkreter einsteigen. Der digitale Zwilling.
Ja.
Ich war vor ein paar Jahren auf der Hannover Messe, ist ja eine der Vorzeigemessen in Deutschland für Unternehmertum, vor allem auch für Industrie- und Produktionsgüter. Und da war der digitale Zwilling auch schon mal so ein Thema. Wie würden Sie jetzt in ein paar kurzen Sätzen den digitalen Zwilling einmal beschreiben?
Also digitale Twin oder Digital Twin oder digitale Zwilling ist ein lebendiges, datengetriebenes Abbild eines realen Objekts, also eines physischen Objekts, eines Prozesses oder eines Systems, kann aber auch sogar ein Mensch sein, wenn man Richtung Medizin geht, dass dessen Verhalten und Zustand in Echtzeit widerspiegelt. Wir nutzen dafür Sensordaten, Modelle, Simulationen, um eben physische Vorgänge digital nachvollziehbar zu machen und zu optimieren. Und es ist eben kein 3D-Modell im klassischen Sinne, sondern es verknüpft echte Datenströme und reagiert auf Veränderungen, kann Verhalten simulieren und hilft, Entscheidungen zu treffen. Und die Veränderung ist also, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, was die Geschwindigkeit angeht, auch durch KI an der Stelle.
KI, ein Technologie-Hype. Aber was bringt jetzt so ein digitaler Zwilling? Sie haben es schon so grob beschrieben im Vergleich zur Simulation, aber was ist jetzt der wirkliche Mehrwert auch für Mittelständler von so einem Digital Twin?
Naja gut, der Digital Twin gibt im Prinzip die Möglichkeit, dass ich bestehende Abläufe simulieren kann, dass ich optimieren kann, wo ich im Prinzip meine aktuellen Planungszeiträume, die aktuell vielleicht sequenziell sind, zu parallelisieren. Also es geht um Effizienzsteigerung und es geht um Geschwindigkeit an der Stelle, wenn man das jetzt mal so subsumiert auf so klar übergeordnete Begriffe.
Für welche Branchen eignet sich jetzt so ein Digital Twin? Ich meine, als ich damals auf der Hannover Messe war, da ging es sehr, sehr stark um industrielle Produktion und auch eher wirklich bei Unternehmen, die global tätig sind. Gehen wir mal zurück auf den Mittelstand, der vielleicht 3-4 Standorte in Deutschland hat, so ein Hidden Champion. Warum sollte der jetzt sagen, okay, so ein Digital Twin könnte ich mich mal mit beschäftigen, um zum Beispiel meine digitale Transformation voranzutreiben?
Also bei Digital Twin ist ja auch nicht one fits all. Also es gibt nicht dieses eine Modell. Und es gilt halt für alle Unternehmen, die im Prinzip physische Produkte haben, die Maschinen haben, die unterschiedliche Standorte haben idealerweise, wo man Daten erfasst, wo man Daten simuliert und optimiert. Und das ist erstmal egal, ob ich das in einem Großkonzern mache oder ob ich das in einem kleineren Unternehmen mache, sofern eben entsprechend der Use Case passt. Und wenn man sich mal so anguckt, welche Branchen sind es? Ja, wie Sie auch gesagt haben, im Prinzip Fertigungsindustrie, das ist jetzt so der Klassiker, natürlich auch im Automotive-Bereich, aber auch in der Bau- und Infrastrukturindustrie. Also wenn ich Gebäudemodelle angucke, gerade Smart Buildings, wir haben in den letzten Jahren viel über Energie gesprochen und wie ich Energie einsparen kann, das ist natürlich ein super Anwendungsfall, aber natürlich auch Logistik und Supply Chain für die Simulation von Materialflüssen, für Lageroptimierung und natürlich im Handel ist das ein super spannendes Thema.
Okay, Botschaft ist angekommen. Digitaler Zwilling ist spannend, kann vor allem dabei helfen, Prozesse zu optimieren und Effizienz zu steigern. Mhm. Nun ist es ja ähnlich wie bei künstlicher Intelligenz. Ich brauche erstmal was ich in diesen Digital Twin reingeben kann, damit das eben simuliert und optimiert werden kann im Zweifel. Das heißt, Daten sind auch hier wieder key.
Gut, Daten sind immer key, wenn wir über Digitalisierung sprechen. In dem Fall sind es eigentlich so 4 Datenarten, würde ich sagen, die ich brauche. Also ich habe einmal meine Strukturdaten, also so eine Modellbasis, damit ich erstmal weiß, was der Zwilling abbilden soll. Dann brauche ich meine Zustandsdaten, also quasi die Live-Daten in Echtzeit, damit ich weiß, wie es meinem realen Objekt tatsächlich gerade geht. Dann brauche ich Prozessdaten, damit der Zwilling versteht, was gerade passiert und in welchem Kontext. Und am Schluss natürlich noch die historischen und analytischen Daten, um den Zwilling lernen zu lassen und dann im Prinzip vorherzusagen, was zukünftig passiert, wenn ich in der folgenden Situation wie eine Situation simuliere.
Und wie komme ich da dran an diese Daten? Weil oft ist das ja auch schon in Unternehmen das Thema, dass sie gar nicht erstmal wissen, welche Daten brauche ich wofür und wie sie überhaupt diesen Datenschatz heben können.
Das stimmt. Da wird eigentlich klar, dass die Daten eine Facette sind, aber eben nur eine kleine Facette. Und am Ende muss ich erstmal anfangen, was ist eigentlich mein Ziel? Warum will ich das Ganze eigentlich? Das ist ja immer in allem eigentlich. Sollte man nur dann anfangen, wenn ich ja weiß, was dabei rauskommen soll. Wo liegt mein größter Schmerzpunkt, wenn ich zum Beispiel eine ganz wichtige Maschine habe? Dann würde ich klein anfangen, also mit einem Pilotprojekt, zu wissen, okay, was ist meine digitale Maschine? Was ist der Zustand? Was ist die Leistung? Was möchte ich eigentlich visualisieren? Und dann kommen wir im Prinzip dazu, was sind eigentlich meine Datenquellen, die ich hier an der Stelle habe? Das kann natürlich einmal Sensorik sein. Wenn ich die noch nicht habe an meiner Maschine, dann muss ich eben noch entsprechend nachrüsten. Ich kann es verbinden mit meinem bestehenden System wie meinem ERP-System, aber auch meinen Produktionssystemen, die ich habe, meinen Simulationsmodellen oder mit meinem CRM-System das Ganze verknüpfen und muss halt gucken, okay, welche Schnittstellen brauche ich hier an der entsprechenden Stelle. Dann muss ich den Twin natürlich entsprechend modellieren, also so eine digitale Darstellung schaffen. Und dann immer das ganz Wichtigste, weil das immer alle vergessen, ich muss auch die Nutzer einbinden. Wer soll danach eigentlich damit arbeiten und habe ich da auch eine gewisse Akzeptanz? dann würde ich es ausrollen und wenn es gut funktioniert hat, der Pilot, dann eben die nächsten Maschinen in der Produktionsstrecke mit entsprechend anzubinden, um dann zu sehen, okay, da entsteht tatsächlich eine Entwicklung. Also der Teil Daten ist extrem wichtig, weil es ist eben die Grundlage für alles am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz ist eine Transformation, besteht einfach immer aus sehr vielen Facetten.
Aber so ein Digital Twin ist auch iterativ, wenn ich das richtig verstehe. Heißt, wenn ich wieder neue Datenpunkte habe, kann ich diesen Twin auch wieder anpassen, neu modellieren und gucken, was hat es mir gebracht? Hat es wirklich eine Effizienzsteigerung gebracht oder doch nicht den erhofften Effekt?
Absolut. Also ich fange jetzt erstmal mit Use Cases an. Ich probiere das aus. Ich gucke auch, wie rechnet sich das? Wie ist mein Nutzen am Ende des Tages? Also man muss auch ein bisschen ausprobieren. Es ist ja jetzt auch noch nicht so, dass es flächendeckend genutzt wird. Also ich würde schon sagen, wir befinden uns am Anfang, aber es hat einfach ein tolles Potenzial.
Haben Sie so ein Beispiel, dass wir das vielleicht mal ein bisschen greifbar machen können, vielleicht aus einer Branche von einem Unternehmen, das Sie vielleicht auch kennen, Sie müssen keine Namen nennen, aber dass wir einfach mal so einen Eindruck davon bekommen können, so ein Digital Twin sah in der Theorie so aus, wurde umgesetzt und das kam am Ende bei raus?
Ich habe ein Beispiel, wo wir momentan ein Infrastrukturprojekt haben, also in der Bauindustrie, wo bisher eben kein Digital Twin im Einsatz war. Also es ist eher so, durch den Digital Twin verändern sich Dinge an der Stelle. Und ich meine, große Infrastrukturprojekte, die sind umfangreich, die sind komplex. Da sind ganz viele Player mit drin und vor allem dauern die eine halbe Ewigkeit.
Haben wir ja in Deutschland genug Beispiele von.
So ist es, so ist es. Und es ist halt tatsächlich so, dass teilweise vom Beginn der Planung bis zur tatsächlichen Umsetzung liegen dann 40 Jahre. Also wir sind jetzt da noch am Beginn, aber wir sind zum Beispiel an dem Proof of Concept, wie beispielsweise ein wichtiger Player, den jeder kennt, also Nvidia, Omniverse, wie da Formate aufgenommen werden können. Wir prüfen die technische Implementierungsfähigkeit von unterschiedlicher Software, die schon genutzt wird, von den unterschiedlichen Gewerken, die da in so einem Großprojekt mit dabei sind und bauen verschiedene Use Cases, wie ich Optimierungen machen kann, wie ich Simulationen machen kann. Man muss sich ja auf Großprojekten vorstellen, wie die ganzen Gewerke zusammenarbeiten. Es ist alles momentan noch sequenziell. Ideal wäre, wenn man viele Dinge parallelisieren könnte. Da würde ja auch einiges viel, viel schneller gehen, als es momentan funktioniert. Und dann rechnen wir natürlich den Nutzen aus und das Ziel ist die Effizienzsteigerung in dem Projekt und natürlich auch die Entwicklungszyklen deutlich zu verkürzen. Oder was auch ein super Beispiel ist, ich finde im Retail ist es immer, wenn ich ein schnell drehendes Produkt habe, wie Konsumgüter, beispielsweise Milch oder Butter. Da muss ich mir ein Lager vorstellen und das wird sehr häufig nachgefragt. Es kann sein, dann habe ich im Prinzip im Lager, die alle unterschiedlich aufgestellt sind weltweit, habe ich dann meine Gabelstapler, die fahren das Lager durch und die kreuzen sich, weil natürlich die Nachfrage nach diesem Produkt und die Bestellungen häufiger reinkommen. Und dann muss gewartet werden quasi vor der Stelle. Und jetzt überlegt man natürlich mit Simulationen, wenn ich an unterschiedlichen Stellen diese Schnelldreher lagern würde, wie werden dann im Prinzip die Fahrstrecken optimiert und wie kann ich dann schneller im Prinzip die LKWs beladen? Also so wirklich sehr praktische Fälle, die einfach durch ein identisches Lager komplett simuliert werden können. Und solche Diskussionen führen wir gerade.
Es ist nichts irgendwie so, was ich auf diesem berühmten weißen Brett, dem Whiteboard von mir aus anzeichne. Digital können wir es auch einfach auf einem elektronischen Whiteboard machen. Und dann sage ich, ja, das probieren wir jetzt mal aus. Und wenn es nicht passt, dann gehen wir zurück ans Reißbrett. Sondern diese Simulation soll wirklich dabei helfen, schnell ins Doing zu kommen.
Das Reißbrett wird quasi überflüssig dadurch, weil ich es wirklich immer sehe, was passiert. Also ich verändere einen Parameter und damit verändert sich meine physische Situation, also potenziell, wenn ich sie dann umsetze.
Was kostet mich denn jetzt zum Beispiel auch so ein ganzer Digital Twin-Prozess im Vergleich zu anderen Möglichkeiten? Wie hoch ist da vielleicht auch der Unterschied? Welche Erfahrungen haben Sie da aus Ihren Branchenkenntnissen?
Das kann dann schon, ich sage jetzt mal einen Betrag, so 50.000 Euro, funktioniert das schon. Wir würden nicht empfehlen, dass man gleich den riesen Big Bang macht, sondern wirklich klein anzufangen. Weil über ein Proof of Concept kann ich dann einfach auch sehen, okay, wie funktionieren die Daten? Ich kann das Feedback einholen aus dem Betrieb. Ich kann crossfunktionale Teams zusammenbringen. Das heißt, ich kann mir überlegen, zum Schlüssel zum Erfolg in jedem Projekt ist am Ende des Tages, ich habe eine Kombination aus der IT, also die Daten und Systeme und habe dann aber auch die Produktion und den Betrieb. Das heißt, ich muss die Menschen auch an der Stelle dann zusammenbringen. Und der Zwilling ist in dem Fall dann nur so gut wie die Daten. Das heißt, ich weiß dann auch, ich verlasse mich erstmal auf meine Datenquellen, wo ich weiß, da passen die Daten, da habe ich eine gute Datenqualität und dann muss ich meine Leute abholen. Und deswegen würde ich immer erstmal anfangen mit so einem Proof of Concept. Und wie gesagt, der ist jetzt vom Erstaufwand dann auch überschaubar. Es passt auch nicht für alles. Man muss das natürlich auch entsprechend dann probieren.
Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen müssen, wie machen wir jetzt aus diesen beiden Dingen, einmal Digitalisierung für den Mittelstand und in Kombination mit einem digitalen Zwilling eins, wie wird daraus eine runde Sache?
Die Kombination ist, klein anfangen, einen klaren Plan zu haben, klaren Use Case, was will ich damit erreichen, so würde ich loslegen und dann kombiniere ich das ja automatisch. Also am Ende des Tages ist ja der Digital Twin ein Teil meiner Daten, meiner digitalen Transformation. Und was es auch natürlich gibt, gerade für den Mittelstand, wäre zum Beispiel sich zu überlegen, ob ich irgendwelche Förderprogramme auch nutze, die es gibt. gibt ja auch staatliche Förderprogramme für Digitalisierung im Mittelstand. Da gibt es zum Beispiel dieses Go Digital, Digital jetzt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Oder es gibt unterschiedliche Landesprogramme. Also auch das könnte ein guter Ansatz sein.
Welche Rolle spielen Partnerfirmen zum Beispiel? Weil ich gehe mal davon aus, Mittelständler oder viele Unternehmen haben dieses Know-how nicht, dass sie sich jetzt auch mit diesem Thema Digital Twin und digitaler Transformation alleine beschäftigen würden. Sonst wären sie ja meistens auch schon auf dem Weg. Dann hätten wir auch nicht diese 40%, die sagen, ja, wir haben mit der Umsetzung noch nicht begonnen. Welche Rolle spielen Partner dann auch dabei?
Ich finde das total wichtig, weil am Ende des Tages, man sieht es ja überhaupt am Markt, gerade ist das ganze Thema Ökosystem, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Wir haben es vorher ganz kurz angesprochen mit, was sind im Prinzip meine Fachkräfte, die ich habe, oder wo setze ich im Prinzip auf Partner, wo arbeite ich mit Startups zum Beispiel, natürlich auch mit Unternehmensberatungen. Ohne wird es nicht gehen am Ende des Tages, weil wir ja auch über sehr Spezifisches teilweise sprechen. Und ich hatte vorher kurz Nvidia genannt. Nvidia ist jetzt eine Lösung, die eben nicht sehr branchenspezifisch ist, sondern weit offen ist. Aber es gibt ja ganz viele Lösungen, ob es jetzt von der Siemens ist oder was auch immer. Also insofern, ich werde auf jeden Fall mit Partnern arbeiten müssen.
Wir haben jetzt viel über die Möglichkeiten gesprochen, über die Chancen, die so ein Digital Twin mitbringen, aber vor allem auch die Notwendigkeit, sich digital zu transformieren. Liebe Mittelständler, hoffentlich habt ihr gut jetzt zugehört. Frau Steidel-Küster, welchen Gedanken, welche These oder welchen Impuls möchten Sie unseren Zuhörenden zum Abschluss zu diesem Thema mitgeben?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Also ich glaube, was früher so eine Spielerei war, ist heute für mich ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich, weil durch KI, und wir haben gesehen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist und wie auch so die Awareness in der Bevölkerung ist und irgendwie jeder drauf zugreifen kann, durch GPUs, also Prozessoren, die viel, viel schneller geworden sind und rechenintensiver und Highspeed-Daten ergeben sich einfach wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Deswegen, ich würde es einfach ausprobieren. Und warum sollten wir Entscheidungen auf Basis von Vermutungen treffen, wenn ich ein digitales Abbild in der Realität nutzen kann, das mitdenkt, das voraussieht und auch zusätzlich lernt.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Frau Steidel-Küster, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Danke.
Und wir, liebe Zuhörerinnen, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.